Mich interessiert wirklich die poetische Öffnung der Sprache, wie sie uns das Alltägliche irgendwie fremd macht. Und sie ähnelt ja eher irgendwie einem Zauberspruch und einer Verzauberung der normalen Alltagssprache. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Herzlich willkommen zu Kapitelrauschen und ich sage auch herzlich willkommen Silke Peters. Sie ist Autorin, die hier in MV, kann man sagen, wirklich verwurzelt ist, denn sie wuchs in der Nähe von Rostock ländlich auf und ihre Texte bewegen sich rund um die Grenzen zwischen Prosa und Lyrik. Neben vielen Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien brachte sie 2012 mit Ich verstehe nichts von Monsun auch einen Erzählband heraus, der sogar in der FAZ besprochen wurde. Heute schreibt Silke noch immer in ihrer Wahlheimat Stralsund, ist aber auch als Organisatorin und Vermittlerin von Lyrik an Schulen und in unterschiedlichen Projekten aktiv. Herzlich willkommen und schön, dass du uns heute hier im Kapitelrauschen-Podcast besuchst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das ist ja eine lange schriftstellerische Laufbahn, auf die wir hier gemeinsam zurückblicken können. Und ich hoffe, ich habe das alles treffend zusammengefasst. War es denn schon immer dein Bestreben, mal beruflich mit Texten zu tun zu haben?
Also ich habe ja im Lebensverlauf relativ spät angefangen zu veröffentlichen und zu schreiben. Also ganz genau 2000, im Jahr 2000. Da ergab sich für mich so ein biografischer Bruch, wo ich einfach nochmal schauen wollte, was wollte ich eigentlich werden? Und da tauchte das Bild der Schriftstellerin des Schreibens auf und dem bin ich dann nachgegangen. Wie alt war ich denn da? 33 oder was?
Ja. Das ist ja heutzutage noch kein Alter, wenn man sich die steigende Lebenserwartung anguckt. Und man bringt ja dann auch vielleicht schon so eine gewisse Reife mit.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist ja wirklich auch ein Kind der Küste, aufgewachsen in der Nähe von Rostock und jetzt lebst du in Stralsund. Warum hat es dich nicht auch mal woanders hin verschlagen?
Ja, das ist eine Sache, für die man sich heutzutage fast rechtfertigen muss. bei den Somewheres oder, nein, man ist dann ein Somewhere und die Nowheres, die fragen einen das. Ja, ich bin gerne hier. Ich habe irgendwie immer überlegt, nach Berlin zu gehen, weil da die meisten meiner Kollegen natürlich sind und weil ich die Kontakte dadurch irgendwie auch viel einfacher halten und pflegen lassen. Aber ich bin irgendwie immer wieder zurückgescheut. Außerdem habe ich eine Tochter erzogen. Das war einfach in einer kleinen Stadt, wo alles fußläufig zu bewegen ist, einfach günstiger für mich. Ja, Stralsund hat eine hohe Lebensqualität.
Aber du warst ja jetzt auch schon bei einigen Literaturpreisen in der näheren Auswahl und spannenderweise nicht nur regional, habe ich gelesen. Also es liegt auch schon teilweise viele Jahre zurück, aber teilweise waren die ja auch richtig weit weg. Also zwei davon sind unter anderem in Österreich gewesen. Woher kommt denn diese Connection?
Also wenn man irgendwo in der Provinz sitzt, dann habe ich versucht, mich bemerkbar zu machen, indem ich halt mich bei Preisen beworben habe. Und da hat es auch zu zwei Einladungen gereicht. Einmal habe ich, glaube ich, einen zweiten Platz gemacht in Feldkirch. Und einmal war ich nominiert für den Christine-Lavant-Preis. Dann war ich noch in Meran eingeladen. Das ist Südtirol. Genau, und da versucht man halt schon irgendwie ein bisschen seine Arbeiten halt vorzuzeigen, ja.
Es ist ja dieser Tage im Literaturbetrieb erstmal nichts Ungewöhnliches, sich von etablierten Textgattungen loszusagen und sich auch bewusst in so Grauzonen zu bewegen. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, dass du so zwischen Lyrik und Prosa wandelst und das tust du ja eigentlich auch schon seit du anfingst mit dem Schreiben und rausgekommen sind dabei vor allem, ich würde sagen, Prosa-Gedichte. Wie genau würdest du denn deine Texte verorten zwischen Prosa und Lyrik und warum gefällt dir diese Art der Mischgattung so gut?
Ja, ich habe also Vorbehalte gegenüber dem Erzählen und habe ein großes Interesse an poetischer Öffnung der Sprache und aus diesen beiden gegensätzlichen Ding ist, glaube ich, das Erwachsen, was ich irgendwie meine Arbeit nenne, also im Schriftlichen, so in etwa.
Du hattest auch im Vorgespräch schon mal gesagt, dass man Emotionen und auch Affekt besser in Lyrik ausdrücken kann. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern.
Affekt, Emotion. Mich interessiert wirklich die poetische Öffnung der Sprache, wie sie uns das Alltägliche irgendwie fremd macht und uns Lösungen aufzeigt, die nicht so ganz offensichtlich sind über Sprache. Sie ähnelt ja eher irgendwie einem Zauberspruch und einer Verzauberung der normalen Alltagssprache. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und das wünsche ich mir irgendwie in die Welt hinein, mehr Poesie.
Es ist ja ganz spannend, dass wir jetzt über Lyrik- und Prosagrenzen sprechen, denn darüber habe ich auch vergangenes Jahr schon mit Helga Schubert hier im Podcast gesprochen. Und sie hat mir Folgendes erzählt.
Und dieser Lektor hat zu mir gesagt, ja, die Gedichte sind eigentlich alles kurze Erzählungen. Das sind also Gedichte, sie beachten zwar den Rhythmus und so, aber es sind eigentlich, ich schreibe nochmal Erzählungen, das sind alles, sie haben ja so viel zu erzählen.
Manchmal kann einem ein solch bewusster Wechsel in eine Richtung, also karrieremäßig, sehr helfen, vor allem wenn es ums Verlagswesen geht. Wie siehst du denn das so? Das ist ja heutzutage auch ein wahnsinnig hartes Pflaster.
Ja, also das, woran ich arbeite, ist schwer verkäuflich in diesem, sag ich mal, in diesem Marktsinne. Und insofern ist dieser Rat, den Frau Schubert bekommen hatte, sichtlich der, den jeder bekommt, wenn er die Idee hat, damit auch sein pinikonäres Leben irgendwie zu gestalten. Aber künstlerische Interessen sind eben manchmal andere als die pinikonären. Man passt dann sein Leben entsprechend an. Mich interessieren sozusagen Prozesse, wo die Entfremdung von Dingen und auch von Sprache aufgehoben wird. Und da ist man sozusagen bei seiner Forschung automatisch auch in einer Kapitalismuskritik vielleicht, ja, um über bestimmte Lösungen, über bestimmte Materialien, über bestimmte Sprachlösungen nachzudenken. Da ergibt sich das sozusagen von alleine.
Ja, wir sind ja jetzt hier gerade mitten bei diesem Problem mit der Erzählung, das du selber auch angesprochen hast. Und ich kann mich da persönlich erinnern, dass wir schon in der 5. Klasse basierend auf so einer Folge von Comics eine Kurzgeschichte schreiben sollten. So, und vorher haben wir dann eben so Normen beigebracht bekommen, wie dann jetzt so eine Handlung abzulaufen hat, in dieser ja auch, also nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Textgattung, die ja wirklich sehr jung ist. Und das wurde dann auch benotet, nicht nur nach Rechtschreibung, sondern auch nach Inhalt. Also wie spannend diese Geschichte ist, ob sich da ein Spannungsbogen aufbaut und wie der sich wieder abbaut und ob es dann ein Happy End gibt und so weiter. Das ist ja eigentlich schon ein sehr verkopfter Ansatz, oder?
Ja, das ist nichts, was mich wirklich interessiert. Das kann jetzt die KI einfach machen. Also wenn ich jetzt irgendeine Aufgabestellung hätte, solcher Art, würde ich das in eine Maschine eingeben, weil die kann das irgendwie inzwischen ganz gut. Das sind keine Problemstellungen, die mich berühren gerade.
Also ich höre da so ein bisschen raus, dass Schreiben als Prozess für oder auch das Ergebnis dann eher für dich eine Kunst ist als ein Handwerk. Also bist du der Auffassung, dass man gutes Schreiben lernen kann, wenn man es überhaupt in gut und schlecht einteilen möchte?
Da ich ja manchmal Kurse im Schreiben unterrichte, muss ich das natürlich einfach aus arbeitsethischen Gründen irgendwie schon begründen, dass man das lernen kann. Nein, es geht darum, dass man einfach wie in jeder Profession einfach das ständig tun muss. Man muss einfach viel und lange schreiben und selbst wenn man irgendwie eine Phase hat, wo es einem irgendwie nicht mehr zufällt, dann das einfach weitermachen. Also es geht darum, es oft und viel zu tun. Das ist eigentlich alles. Und was ich gemerkt habe, was Leuten hilft in sozusagen in professionellen Schreibschulen, ist natürlich das Sprechen über Texte in der Gemeinschaft, dass das irgendwie großartig einen weiterbringt. Und das zu tun, also sprechen über Texte und natürlich nicht ganz unwichtig sind auch die sozialen Kontakte, die man sozusagen in einer Gruppe der Neuanfangenden trifft und natürlich auch die Aufmerksamkeit aus dem Literaturbetrieb, die sich auf diese Art von Gruppen richtet. Das ist schon ganz hilfreich.
Aber vielleicht muss man sich ja auch so ein bisschen loslösen von diesem grandiosen Ergebnis, was man am liebsten sofort haben will. Also du meintest ja gerade, man muss ganz viel schreiben und ganz viel Output auch erstmal haben, um das so zu lernen. Aber viele träumen ja dann doch, wenn sie anfangen, so davon, ja, und irgendwann wird das dann, weiß ich nicht, veröffentlicht. Also es gibt, also irgendwie, man denkt immer so an das finale Produkt vielleicht. Also würdest du sagen, das ist ein hilfreicher Ansatz, einfach zu sagen, jo, jetzt wird das hier erstmal sein und das wird nie jemand lesen, außer ich, der jetzt vielleicht noch mit 5 anderen drüber spricht. Hältst du das für sinnvoll?
Also ich habe jetzt dieses Wort Grandiosität irgendwie ganz gut gehört bei dem Anfang deiner Frage. Und das ist natürlich was mit dem Alter abnimmt. Also man wird da ein bisschen gelassener und dieser Grandiositätserwartungen an sich selber, auch vielleicht von anderen an sich selber, die nützen sich ab, Gott sei Dank, genau. Und man lernt viel mehr wertzuschätzen, diesen Prozess im Austausch zu sein mit anderen. Ich arbeite ganz häufig mit bildenden Künstlerinnen zusammen. Da entstehen irgendwie ganz neue Arten der Zusammenarbeit, auch für Schrift. Also ich habe auch Materialarbeiten im Moment, die sozusagen mein poetisches Interesse auf eine andere Art von Sprache gerade ausdrücken. Also ich habe das irgendwie zugunsten einer Arbeit einfach auch ein bisschen verlassen können. Aber das ist, glaube ich, auch eine Altersglückseligkeit, ja.
Ja, du leitest Kurse, in denen Menschen schreiben sollen und insofern gehst du ja schon in so eine passive Rolle, sage ich mal, und schaust einfach mal, was da kommt. Letztes Jahr zum Beispiel warst du ja sehr aktiv im Rahmen eines Projekts vom Literaturrat, hier im Literaturhaus Rostock auch nebenan, und da hast du Kurse gegeben im Bereich des interkulturellen Schreibens. Vielleicht kannst du uns zu deiner Erfahrung mit den KursteilnehmerInnen und der gemeinsamen Arbeit auch nochmal ein bisschen was erzählen.
Ja, danke. Ja, das Projekt läuft jetzt gerade noch. Also es hat einen zweiten Teil sozusagen, der jetzt gerade erst zu Ende geht. Es hat ganz viel wirklich damit zu tun, also sich zurückzunehmen und Schreiben überhaupt zu ermöglichen, also authentisches Schreiben. Für mich ist es eben dieses Zurücktreten von den Dingen, die wir auch in der Schule beigebracht bekommen haben, weil das ganz häufige Schreibwiderstände sind. Es fängt an mit der Rechtschreibung, mit den Fehlern. Man muss gleich ein fertiges Produkt abgeben. All das sind so Widerstände, die dem freien Schreiben, dem literarischen Schreiben oder erstmal überhaupt diesem Selbstausdruck einfach entgegenstehen. An denen man sich abzuarbeiten, beziehungsweise die Teilnehmerinnen, Teilnehmer zu ermutigen hat, einfach darüber hinwegzugehen. Und natürlich diese Art von Verletzung, die uns allen auch beigebracht wurden, eben in diesem Ausbildungsweg, ja, in dieser Art von Zurichtung, auch was das Schreiben betrifft, sich dem auszusetzen und das aber eben verlassen zu können zugunsten einer authentischen Sprache.
Was sind eigentlich neben dieser Abgewöhnung des inneren Zensors oder dieses Abbaus des inneren Widerstands, der einem ja auch so in der Schule häufig dann auch beigebracht wird. Was ist denn da so dein didaktischer Grundsatz beim Vermitteln des Schreibens? Also klar, du nimmst dich ein bisschen zurück, aber wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft denn überhaupt so eine Sitzung ab?
Ich glaube, das Großartige ist auch, und so lernt man auch wirklich schreiben und zuhören und lesen, ist, dass man zu einer Gruppe zusammenfindet, die sich gegenseitig vertraut und sich zuhört, sich öffnet mit dem, was gerade noch völlig unfertig oder ganz spontan ist. Und das ist, glaube ich, der großartige Aspekt, auch ein heilender Aspekt. Ich hatte im letzten Jahr auch einen Kurs für Frauen mit Gewalterfahrung. Da ist mir das in der Vorbereitung einfach noch viel deutlicher geworden, wie heilend und wirklich Kontakt und Zuhören ist, ja. Also einfaches Zuhören, dass das schon eine grandiose Wirkung haben kann für einzelne Personen. Und eben diese Art von Gemeinschaft, wo man sich einfach traut, das, was man gerade geschrieben hat, auch vorzulesen und zu teilen. Und und ich kann zurücktreten und ich kann aber natürlich ermutigen und diesen Raum erzeugen, indem man sich traut, sich auszudrücken, ja, genau.
Also schreiben kann man da ja dann vielleicht schon so als therapeutische Erfahrung auch sehen oder, sage ich mal, zur Ergänzung einer Therapie.
Also authentischer Ausdruck, wie auch immer, ist ja, ist es therapeutisch, es ist einfach menschlich, darauf arbeiten wir irgendwie hin, nicht so sehr in dieser Selbstverleugnung oder in einer Art von Maske zu erstarren, die alle irgendwie ja nur sozusagen entnervend und tödlich finden, ja. Also therapeutisch schreiben ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber eine authentische Schreibstimme zu entwickeln ist eine großartige Sache und vor allen Dingen braucht sie jetzt keine materiellen, großartigen Ressourcen.
Was würdest du sagen, sind so vielleicht basierend auf Rückmeldungen, vielleicht aber auch basierend auf deinen Eindrücken, die Eigenschaften oder Anteile in einem, die durch so einen Schreibworkshop am meisten gefördert werden im positiven Sinne? Also Selbstwirksamkeit beispielsweise oder Kreativität, was sind da so die Erfahrungswerte?
Also was ich vorhin schon sagte, es ist diese Art von ich kann mich ausdrücken von dem Punkt aus, den nur ich einnehmen kann. Also ich habe diesen uniken Platz im Universum und von dem aus spreche ich. Und das ist meine Sprecherposition, was auch immer ich sozusagen erkunden möchte in Sprache. Ja, es ist ja auch ein man weiß ja am Anfang nicht, wo man landet, jedenfalls so häufig nicht. Oder ich versuche Aufgabenstellungen zu geben, wo dann sozusagen eine Erkundung stattfinden kann in der schriftlichen Sprache, die eine andere ist als in der mündlichen Sprache. Ne? Der Text also geht in Bereiche, die mir vorher eventuell nicht zugänglich waren. Er hat sozusagen, auch wenn er fertig abgegeben ist, hat er auch quasi ein Eigenleben und weiß auch mehr als der Autor, die Autorin. Das ist einfach so, wenn man auch gerade, wenn man mit verdichteter Sprache arbeitet, tritt man auch von dieser Art Autorenposition zurück, zumal eben, wir hatten das jetzt ein paar Mal hier im Gespräch, auch Dinge, die ich gesagt habe, sind sozusagen bei dir angekommen, die erinnerte ich gar nicht mehr, weil das halt auch ein flüchtiges Medium ist, diese mündliche Sprache. Es sind immer Augenblicksaufnahmen, sie sind immer gefärbt, auch von dem Moment, von der Umgebung, sie sind auch nicht wiederholbar. Wir leben in anscheinend unglaublich vielen Paralleluniversen, die möglich sind mit dem Schreiben. Ja, also man könnte an jedem beliebigen Punkt und Ort anfangen und jeweils würden andere Texte sich ergeben. Es ist eine Öffnung in den Moment und man tritt auch wieder zurück als Autor. Und man ist auch nicht der Text. Ne? Der Autor ist nicht der Text. Ich bin nicht mein Text. Ich bin nicht mein Gedicht. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch was man gut und immer wiederholt in den Kursen, damit man auch wieder zurücktreten kann und auch seine Grandiosität auch vom Text wieder ablösen kann, ja.
Dann danke ich dir, dass du hier bei uns im Kapitelrauschen-Podcast zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Nachdem wir jetzt von Silke über ihr Denken und Schreiben gehört haben, wollen wir natürlich auch noch einen kleinen Einblick in ihre Texte bekommen. Dazu hat sie am Ende unserer Aufnahmesession auch ein paar Texte eingesprochen.
Ich lese für dich drei Texte aus dem Heft Stranden, das im letzten Jahr erschienen ist, mit Fotos von mir. Und ich beginne mit dem Text Fit. Wie die Fische auf das Meer starren, die Steine rauschen am Strand, der Pfarrer steht am Kliff, Ostwind und Sonnenschein, die Heringe kommen, die Touristen kommen, die Denkmalpflege ist da, die weiße Farbe, das Bethaus leuchtet in der Erinnerung auf, flackert warm, wir sind stille, sehen zum Abschied noch einmal auf den heiligen Christophorus, er trägt uns durch das kleine Tal, die Fitte, Fässer und Salz und wie sich die Grausamkeit des Meeres in Schönheit umtut. Ich lese jetzt die Günderode. Die Günderode erdolcht sich immer noch stündlich im Rhein. Bei den Inseln gibt es Gelächter. Sie geht den Schwestern nach, träumt, schwimmt, liegt im Seichten, dichtet. Ein zartes, hellgrünes Flirren, in Klammern Spinozas Flirren, für ihre Augen, die zarten Augen, das liegt über all dem, über dem Schreibzimmer, über den Frauen, die aus Fenstern schauen, auf den Bildern in den versteckten Briefen, eine zarte, wilde Handschrift, wie falsch entziffert. Ich lese ein Stück aus dem Kirke-Effekt, das habe ich heute Morgen zufällig aufgeschlagen. Es ging um ein Gelingen im Gespräch über die Bilder, die verfasst worden waren, launig und wild. Es gab einen Augenkontakt. Wer wird jetzt anders werden? Wer wird durch seine Lockerungen durchhalten bis zum nächsten Tag? Diese Eindrücke setzen sich in das verletzliche Wachs deiner letzten Zeile ein. Und wie finde ich diese Straße wieder? Wann ordne ich mich ein? Wann geht mir der Atem aus? Ich denke das Gold zu Ende, das ergibt eine Aura. Kleine Dynastien von Glücklichen gründeten einen Garten. Die Pestvögel von neulich kamen aus der Tundra und aßen die Äpfel vom letzten Jahr. Wenn der Weg versperrt ist im Traum und das Kind schläft, akquiriere ich eine neue Qualität von Angstlöschern. Es ergibt schallende Gedankenflöße. Sie treiben mir quer über den Weg. Der Mond zieht nach der Blüte ein. Das ergibt Schneckenfraß und schwache Träume, wie ein zu bunter Cocktail aus narrativen Elementen. Wann wird uns übel? Ich gewinne meinen Mut aus den verblühten Syringen. Ich kann mich nicht genau erinnern. Das ist eine Krankheit, das ist eine Stadt und eine Zuflucht. Wir verlassen täglich unsere Fahnen und Leute schießen Böller in den Himmel. Danke.
Und wie am Ende jeder Folge sprechen wir auch heute wieder über ein literaturwissenschaftliches Thema. Dazu hat sich meine Kollegin Marie Zimmer mit Stefan Lesker getroffen und sie haben zusammen überlegt, ist das literarische Schreiben als Handwerk zu betrachten oder als Kunst? Die Beantwortung dieser Frage könnt ihr jetzt hören.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen, Stefan Lesker von der Universität Rostock hier bei Kapitelrauschen.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Wir haben ja jetzt eben viel über Silke Peters gehört. Sie schreibt ja vor allem Lyrik und Prosa. Manche sagen ja, das Schreiben muss gelernt sein, während andere glauben, man muss es einfach in die Wiege gelegt bekommen haben. Hätte ich also, nachdem ich in der Grundschule noch fest an mein glorreiches Debüt als Autorin geglaubt habe, nicht einfach so aufgeben sollen oder waren damals eh schon Hopfen und Malz verloren?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ja deine frühen Schreibversuche nicht kenne. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Diskussion um, ist das Kunst? Und wenn ja, kann man das lernen? Oder muss man das überhaupt lernen? Oder lässt man sich einfach inspirieren? Das ist eigentlich eine Diskussion, über die schon immer nachgedacht wurde, von der Antike bis in die Gegenwart. Also praktisch seit Aristoteles Poetik, 335 vor Christus, gibt es so eine Art Regelpoetik. Das sind also Texte, die Prinzipien kreativen Schreibens kommunizieren und Regeln eigentlich darstellen, die beim kreativen Schreiben gelten sollen oder nicht. Und seit Aristoteles ist es eigentlich im abendländischen Diskurs so, dass der von der Vorstellung geprägt ist, dass man künstlerisches Schreiben didaktisch vermitteln kann. Und dass es eben Prinzipien gäbe, denen gute Kunst folgen soll. Zum Beispiel hohe Stilebenen oder niedrige Stilebenen. Also eine Tragödie sollte doch bitte in einem hohen Stil sein, während eine Komödie auch ein bisschen umgangssprachlicher sein kann. Sowas in der Art gibt es natürlich auch im deutschen Sprachraum. Da entstanden wichtige Regelpoetiken so in der Zeit des Barock. Und eine der wirkmächtigsten war das Buch von der deutschen Poeterei von Martin Opitz, in der unter anderem ja Regeln formuliert werden, wie in der deutschen Sprache Gedichte auszusehen haben. Zum Beispiel wird da ein Versmaß empfohlen, das für die deutsche Sprache besser wäre, als einfach die Metren des Griechischen und Lateinischen nachzuahmen. Und dieses Buch war eben so wirkmächtig, dass das ein Ideal kommuniziert hat, dem man entsprechen musste, wenn die eigenen Werke als Kunst anerkannt werden sollten. Also wenn man diesen Regeln folgt, war es Kunst und dann war es künstlerisch wertvoll und dann waren das schöne Texte, gute Texte, wenn nicht, eben nicht. Und dieses Denken hat eigentlich so im 18. und 19. Jahrhundert dann so eine Ergänzung bekommen. Da hat man sich so vor einer regelgeleiteten Auffassung von Kunst gelöst und so Werte wie Kreativität, Inspiration, Spontanität und Originalität in den Vordergrund gestellt. Besonders in der Jugendbewegung des Sturm und Drang, zu der auch ja der junge Goethe gehörte, wurde der Begriff des Genies kultiviert. Über den hatten wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Also ein Genie ist etwas oder jemand, der autonom, allein aus sich heraus Kunst schafft und so auch berechtigt ist, genialerweise von konventionellen Formen und Normen abzuweichen. Ja, genau. Also diese Diskussion um Regeln oder Kreativität in der Kunst, die gibt es im Prinzip, seit es Literatur, seit es Kunst gibt. Und in der gegenwärtigen Diskussion könnte man sagen, dass da auch immer mehr so monetäre Interessen eine Rolle spielen in dem Begriff oder in der Diskussion, was Kunst ist und ob sie erlernbar ist oder nicht.
Wenn man jetzt heutzutage Autorin oder Autor werden will, was würdest du sagen, ist heutzutage so als Ansicht verbreitet? Kann man das erlernen oder muss man es einfach können?
Das kommt jetzt immer darauf an, wen man fragt. Also es gibt ja mittlerweile eine ganze Industrie, die davon lebt oder von der Vorstellung lebt, dass man Kunst und gute Literatur lernen kann. Also einer der größten Anbieter für Creative Writing Kurse in Deutschland wirbt auf der Website mit dem Slogan Kreatives Schreiben lernen an Deutschlands größter Autorenschule. Das regt zur Skepsis an. Kann man Kreativität lernen? Ist Inspiration planbar? Oder, noch radikaler gedacht, braucht man das gar nicht? Und funktioniert kreatives Schreiben ausschließlich nach Mustern, die erlernbar sind? Wenn man jetzt aber Autorinnen und Autoren fragt, dann kriegt man meistens eine andere Antwort. Die würden natürlich nie sagen, das ist reines Handwerk, was ich da mache. Sondern Inspiration und Originalität sind immer noch Dinge, mit denen sich Autorinnen und Autoren manchmal auch gerne schmücken, um dem dichterischen Schaffen etwas an Mystik und Aura zu belassen. Ja? Am Ende jedoch, so hat es Benjamin von Stuckrad-Barre, selbst sehr erfolgreicher Autor, einmal zusammengefasst, ist auch das Schriftsteller-Dasein ein Beruf. Und in einem Beruf steckt Arbeit. Stuckrad-Barre hat es dann so formuliert, man sitzt ein paar Stunden am Schreibtisch, hasst sich selbst und tippt das dann in die Tastaturen. Also von dieser Vorstellung, es gibt Regeln, lebt mittlerweile die ganze Industrie. Und da muss man sich immer vergegenwärtigen, dass man mit dem Schreiben natürlich Geld verdienen kann, ja. Wer sein Geld aber ausschließlich damit verdienen will, der muss schon verdammt erfolgreich sein. Wenn man bedenkt, dass die Arbeit an einem Roman oder einem Lyrikband in der Regel Jahre dauert und dann, wenn es fertig ist, braucht man noch das Glück, einen Verlag zu finden. Und selbst wenn man das gemacht hat und gut verhandelt hat, kriegt man 5 bis 10% des Ladenpreises pro verkauftem Buch. Das sind bei einer Hardcover-Ausgabe, die so 20 bis 25 Euro kostet, 2 Euro. Und da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Bücher man verkaufen muss, um für diese jahrelange Arbeit halbwegs angemessen entlohnt zu werden. Und obwohl das so ist, gibt es diese große Industrie, die an dem Versprechen verdient, dasjenige vermitteln zu können, das es braucht, um beispielsweise einen guten Roman zu schreiben. Es gibt Schreibschulen, es gibt eine ganze Menge an Ratgeberliteratur, es gibt Instagram und TikTok-Tutorials. Und warum ist das so, wenn man damit kaum Geld verdienen kann? Also warum verbringt man seine Zeit mit etwas, das nicht zu monetärem Wohlstand führt? Ganz einfach, weil Kultur immer die Summe der Geschichten ist, die man sich in ihr erzählt. Und das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen, das haben erstmal ganz viele Menschen. Und sie auf den Weg dazu zu bringen, das ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe. Und das habe ich auch selbst ein paar Jahre gemacht. Aber man sollte eben nicht die Illusion vermitteln, dass gutes Handwerk reicht, um eine Geschichte zu erzählen und auf dem Literaturmarkt erfolgreich zu sein. Ich würde nämlich sagen, es braucht immer beides. Wir brauchen einerseits gute Ideen, wir brauchen Inspiration, ohne die ein Roman, ein Gedicht auf der Strecke bleibt, in Sackgassen gerät, aus denen eben nur gute Einfälle wieder heraushelfen. Und das, finde ich, lässt sich schwer lernen. Wer aber das Handwerk dazu nicht beherrscht, beispielsweise nicht weiß, wann man eine Ich-Perspektive gegenüber einer autorialen Sichtweise bevorzugen soll, was ein Jambus mit einem Höreindruck eines Gedichtes im Vergleich zu einem Trocheus macht, wenn man das alles nicht weiß, dann wird man auch vielleicht keine guten Texte zu Wege bringen, trotz aller Inspiration. Was nicht heißt, dass das Schreiben natürlich durch Regeln eingeschränkt werden soll. Aber man muss Regeln kennen, um sie dann auch geniehaft brechen zu können.
Es bleibt also weiterhin offen. Vielen Dank, Stefan, für deine literaturwissenschaftliche Perspektive.
Sehr gern.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kapitelrauschen, dieses Mal mit Silke Peters. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt mit den aktuellsten Folgen, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Ihr findet uns dort einfach als Kapitelrauschen. Ich bin Lisa Gerlach und ich sage danke fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Thank you.